Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Countdown läuft. In ziemlich genau 24 Stunden werden in Cannes die Goldenen Palmen vergeben. Welche Debatten das Festival in diesem Jahr geprägt haben und wie man als Filmkritikerin auch nach zahllosen Stunden im Kinosessel den Überblick behält, das klären wir gleich. Außerdem in dieser Sendung: Der Reisende, ein Roman über einen jüdischen Heimatlosen, fürs Theater adaptiert und in Zürich uraufgeführt. Die Ausstellung Körper an Körper im Folkwang-Museum Essen und Nachdenken über ein ebenso starkes wie strapaziertes Wort: Freiheit, zerrieben zwischen Philosophie und FPÖ. Am Mikrofon ist Mascha Drost, herzlich willkommen. Einen Aufreger hatte Cannes kurz vor Schluss doch noch zu bieten. Den Film Mektub, My Love, Intermezzo von Abdelatif Kechiche. Niedrigster Voyeurismus wurde ihm vorgeworfen. Die Hölle soll es gewesen sein, ihn anzuschauen, ist in den Kritiken zu lesen. Der Film zeigt eine Gruppe junger Männer und Frauen, die am Strand und im Club gemeinsam tanzen und feiern. Aber vor allem zeigt er wohl die fast nackten Körper der Frauen und ausgiebige Kamerafahrten an Ober- und Hinterteilen entlang. Maya Emmenreich in Cannes. Kommt dieser Film einfach nur zur falschen Zeit, in eine durch MeToo empfindlich gewordene Gesellschaft, oder hat er tatsächlich im Wettbewerb nichts zu suchen gehabt?
Also Letzteres würde ich sagen. Ich finde, dass dieser Film ganz zu Recht kritisiert wird, denn Kechiche verharrt 3,5 Stunden lang in einer chauvinistisch-voyeuristischen Kameraperspektive, erst am Strand, dann in der Disco, wie Sie gesagt haben. Und er beschränkt sich immer darauf, die Körper junger Frauen zur Schau zu stellen. Wenn ich mich so erinnere an diese lange Rave-Party, bei der man dabei ist, dann bleibt eigentlich das Bild hängen von mir, dass wir zwei Mädchen nebeneinander in der Disco auf so einer Pole-Dance-Plateau-artigen Anrichte tanzen sieht. Die Brüste und die Hintern wackeln, die arbeiten sich an diesen Pole-Dance-Stangen ab. Und das alles immer aus der Froschperspektive fotografiert. Also Oberschenkel und Po immer im Zentrum der Aufmerksamkeit. Kechiche hat in der Pressekonferenz hier in Cannes gesagt, er wolle den Körper feiern und er wolle die Konventionen des Kinos hinter sich lassen bzw. nochmals überschreiten. Ich finde, das ist eine sehr althergebrachte Ästhetik. Da ist nichts Neues dabei. Und ich verstehe überhaupt nicht, was dieser Film im Wettbewerb in Cannes zu suchen hat, zumal der Regisseur Abdelatif Kechiche auch schon mehreren MeToo-Vorwürfen ausgesetzt war. Also die Verbindung da herzustellen ist nicht so ganz schwierig, würde ich sagen.
Also Lüsternheit statt Feier. So viel zur aktuellen filmischen Debatte. Aber hat denn in diesem Jahr auch anderes, eine politische Debatte, die Filmfestspiele dominiert?
Ja, gar nicht so wie in den letzten Jahren. Netflix und MeToo sind natürlich irgendwie immer noch so Unterströmungen, die immer wieder zur Sprache kommen. Auch Alain Delon wurde natürlich jetzt im Zuge nochmal der MeToo-Debatte angesprochen. Die Ehrenpalme für ihn, das haben wir am Montag in Kultur heute thematisiert. Er ist ja Frauen gegenüber auch gewalttätig geworden. Also diese Themen schwappen immer wieder auf. Die neue Debatte hat Cannes in diesem Jahr eigentlich nicht erlebt. Natürlich war die Europawahl auch hier ein Thema. Rund 500 internationale Filmschaffende, darunter Wim Wenders, Julie Delpy oder die Brüder Dardenne. Die haben ein Manifest unterschrieben, also einen Wahlaufruf am Sonntag oder auch jetzt schon in den Tagen davor, zur Wahl zu gehen. Sie haben sich für ein Europa der Gedanken- und Meinungsfreiheit ausgesprochen und gegen die Versuche, insbesondere populistischer Parteien, die Bedeutung der Kultur runterzuspielen. Also Tagespolitik dann doch auch in Cannes.
Der Festivalchef Thierry Frémaux hat vor Festivalbeginn gesagt, dieser Wettbewerb sei ausgesprochen politisch und romantisch. War das wirklich?
Ja, ich finde, beides trifft. Romantisch ist vielleicht nicht ganz so schwer. Liebesgeschichten haben wir natürlich jedweder Art erlebt. Heterosexuelle, homosexuelle. Die Liebe zur Natur ist gefeiert und besungen worden. Aber auch, das fand ich ganz auffällig, immer wieder wurden Liebeserklärungen an die eigene Kunstform gemacht, ans Kino. Also wirklich auffällig, dass Filmemacherinnen und Filmer direkt oder auch indirekt immer wieder ihr Kino zum Thema gemacht haben. Man könnte vielleicht ein bisschen böse meinen, dass es den Filmemacherinnen und Filmemachern ein Anliegen zu sein scheint, die eigene Daseinsberechtigung zu unterstreichen. Aber so viel zum Romantischen, zum Politischen, oder vielleicht sind wir damit schon beim Politischen. Ich finde, das Cannes in diesem Jahr im Wettbewerb so politisch war wie selten zuvor. Sie haben es fast ein bisschen mit der Berlinale aufnehmen können, die ja traditionell auch durch ihre Geschichte bedingt das große politische Filmfestival ist. Ich habe mal durchgezählt, deutlich mehr als die Hälfte der Filme im Wettbewerb hatten dieses Jahr einen explizit politischen Inhalt. Wir haben uns da ja ordentlich in der Gegenwart ausgetobt. Die Polizeigewalt in französischen Banlieues oder auch die Ausbeutung afrikanischer Arbeiter, die Radikalisierung junger Muslime, all das waren Themen in den Wettbewerbsfilmen. Aber wir sind auch in die Geschichte eingetaucht, in die deutsch-österreichische zum Beispiel mit der Geschichte eines Wehrkraftzersetzers, wie das damals hieß, oder auch in die jüngere italienische Geschichte mit einem Film über einen Cosa Nostra, erst Mitläufer beziehungsweise Protagonisten und dann einen Kämpfer gegen die Mafia. Also wir haben ganz viel Geschichte und Gegenwart erlebt und interessanterweise auch Filme, die sozusagen sich ergänzen. Wir hatten Ken Loach, der die britische Arbeitswelt thematisiert hat, und dann den Südkoreaner Bong Joon-ho, der eine bitterböse sozialkritische Komödie gedreht hat über eine Familie in Südkorea, die ja dank ihrer Cleverness und emotionalen Intelligenz es mit einer neureichen Familie aufnimmt. Also wirklich geistreiche Gesellschaftskritik.
Kurz noch eine persönliche Frage. Nicht, dass ich Sie nicht beneiden würde, da in Cannes an der Croisette, aber Sie mussten jetzt in anderthalb Wochen einen Film nach dem anderen sehen, mehrere am Tag. Und das geht ja nicht nur Ihnen so. Wie ist das? Kann man da den einzelnen Film, das einzelne Kunstwerk eigentlich noch wertschätzen?
Das ist schwierig. Ich möchte aber mal den mexikanischen Regisseur und Wettbewerbsjury-Vorsitzenden Iñárritu zu Wort kommen lassen. Der hat das sehr schön beschrieben.
I see it as a great dinner. Like a buffet, like there's so many, many plates that obviously the flavor of one will affect the next one. And there's no time to have the sorbet, to clean your tongue.
Kann ich nur bestätigen. Also wie ein großes Buffet ist dieses Festival. Viele, viele Gerichte und das eine hat man quasi noch im Mund und der Geschmack beeinflusst das andere. Aber es fehlt die Zeit für das Sorbet, um sich zwischendrin sozusagen die Zunge zu reinigen. Und so ist es auch. Unsere Geschmacksknospen sind jetzt alle etwas überlastet und unsere Kinomägen sind voll. Aber das Ende ist ja auch abzusehen.
Maya Elmenreich, etwas gesättigt, aber immer noch mit offenen Augen in Cannes. Vielen Dank und bis Sonntag dann noch einmal mit einer künstlerischen Bilanz des gesamten Festivals, des gesamten Wettbewerbs hier in Kultur heute. Mit 80 Jahren Verspätung erschien im letzten Jahr der Roman Der Reisende. Eine literarische Sensation war das. Das Buch eines 23-Jährigen des jüdisch-deutschen Schriftstellers Ulrich Alexander Boschwitz. Boschwitz schrieb dieses Buch im Exil. Aus Nazi-Deutschland hatte er es herausgeschafft. Aber auf der Flucht übers Meer wurde sein Schiff von einem deutschen U-Boot getroffen und versank. Boschwitz wurde nur 27 Jahre alt. Heinrich Böll hat sich schon vor Jahrzehnten für den Roman eingesetzt, ohne Erfolg damals. Mittlerweile aber hat es der Reisende sogar auf die Bühne geschafft. Die Geschichte einer nicht enden wollenden Odyssee eines umherirrenden, gejagten Mannes hatte in Zürich Premiere und Christian Gampert hat sie gesehen.
Otto Silbermann ist fremd im eigenen Haus. Der Kaufmann wird durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten mit etwas konfrontiert, das ihm selbst bislang gar nicht so bewusst war, mit seinem Judentum. Als völlig säkularer Mensch nimmt er das aber lediglich als Außenseiterrolle wahr und staunt zunächst nur über die Boshaftigkeit der Deutschen, mit denen er bisher gut zusammengearbeitet hat. Sein Freund und Geschäftspartner Becker, dessen Vorgesetzter Silbermann im Ersten Weltkrieg war, erpresst Juden und gibt nur die Hälfte des Geldes zurück, das Silbermann ihm anvertraut hat. Als während der Novemberpogrome Silbermanns Geschäft und Wohnung geplündert werden, versucht er, sein Haus zu verkaufen und trifft auf einen Interessenten, der den Preis gnadenlos zu drücken versucht. Silbermann packt viel Geld in eine Aktentasche und begibt sich auf die Flucht. Und das heißt, er besteigt immer neue Züge der Deutschen Reichsbahn in immer neue Richtungen.
Eine Fahrtkarte nach Hamburg!
Der Roman, der vor allem mit der Selbstwahrnehmung und den illusionslosen Beobachtungen der Hauptfigur arbeitet, ist schwierig fürs Theater zu adaptieren. Während es für Silbermann psychisch immer enger, die Lage immer aussichtsloser wird, ist auf der Bühne notgedrungen eine Abfolge, eine Reihung von Ereignissen zu sehen, die aber die klaustrophobische Dichte der Vorlage kaum erreichen können. In Zürich spielt alles auf einem Bahnsteig, auf den die Bühnenbildnerin Sandra Antille bewegliche Eisenbahnsitze gebaut hat, denen irgendwann dann die Polster abhanden kommen. Regisseurin Manon Pfrunder lässt die Figuren im kahlen Raum agieren, entblößt von jedem sozialen Zusammenhang. Damit wird zwar das Reduzierte und Heimatlose dieser Existenzform des ständig neu Flüchtenden lakonisch ausgestellt, wie unter einem Mikroskop. Man kommt auf diese Weise der Hauptfigur aber nicht wirklich nahe, obgleich Matthias Neukirch die zunehmende Verzweiflung des Kaufmanns anrührend spielt. Am eindrücklichsten sind unter diesen Umständen die Szenen, in denen die Feigheit oder auch Gehässigkeit der Deutschen gegenüber den ausgegrenzten Juden untersucht wird.
Heil Hitler! Ist hier noch frei? Haben Sie gesehen, die ganze erste Klasse steckt voller Juden. Halb Israel auf Tour.
Tatsächlich? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Jedenfalls habe ich heute Morgen in dem Zug aus München glatt 20 Stück gezählt.
Ja, was sollen die Leute machen?
Silbermann versucht, nach Belgien zu entkommen und wird nach geglückter Flucht von den belgischen Grenzern zurückgeschickt. Sein Geldkoffer wird gestohlen. Seine deutsche, sogenannt arische Ehefrau, die bei Verwandten in Küstrin Unterschlupf gefunden hat, lässt sich verleugnen, als er bei ihr auftaucht. Silbermann muss immer neue Züge nehmen. Je öfter man umsteigt, desto sicherer ist man, sagt er. Das ist natürlich ein frommer Wunsch. Bei Silbermann nimmt lediglich die psychotische Verwirrung und Orientierungslosigkeit zu. Selbstredend hört man heute bei den vielen Zügen, die Silbermann nimmt, immer auch die Züge nach Auschwitz fahren. Das allerdings ist ein Unterschied zu den Flüchtenden von heute. Sie sind in den allermeisten Fällen nicht vom Völkermord bedroht. Die Zürcher Aufführung macht deutlich, dass die Verfolgung in Nazi-Deutschland etwas ziemlich Einmaliges war.
Meint Christian Gampert, der Reisende, hat er gesehen, den Reisenden nach einem Roman von Ulrich Alexander Boschwitz zu sehen in Zürich. Die literarische Vorlage ist vor wenigen Monaten im Klett-Cotta Verlag erschienen. Der Titel der folgenden Ausstellung führt erstmal ein wenig in die Irre. Körper zu Körper heißt sie. Aber ausgestellt werden weder Aktfotografien noch Skulpturen noch Gruppenbilder, sondern Keramik. Teeschalen, Spinatschüsselchen. Keramik der koreanischen Künstlerin Jungsi Lee. Zu sehen ist die Ausstellung im Folkwang Museum Essen. Und so schön diese Tassen und Schalen auch aussehen in der Vorschau des Museums, was haben Sie genau dort zu suchen? Was wird hier gezeigt? Kunst, Handwerk oder beides? Frage an Christiane Vielhaber.
Die Künstlerin versteht sich nicht als Künstlerin, sondern wirklich als Töpferin. Sie hat zunächst mal in Seoul, wo sie geboren ist, 1951 studiert und hat dann gemerkt, das ist eigentlich was nur für Männer. Frauen waren da gar nicht so gewünscht in diesem handwerklichen Beruf. Und dann ist sie sehr früh, 1972, nach Deutschland gekommen und hat hier richtig das Handwerk von der Pike auf gelernt. Und nochmal, sie sagt, ich bin eine Töpferin, aber sie sagt dann eben auch so tolle Sachen, was mich sehr beeindruckt hat. Und ich kenne ihr Werk schon seit langem. Sie wird häufig ausgestellt und auch preisgekrönt. Diese Nachhaltigkeit, wenn sie sagt, alles, was ich jetzt brenne, diese Tonerde, wenn sie weg ist, geht die nie wieder in den Kreislauf zurück. Also das ist weg. Also das, was ich, und Körper zu Körper, es gibt so ein hübsches Gedicht, ich weiß nicht von wem, das ist, niemand knetet uns wieder aus Lehm. Das macht sie natürlich. Sie nimmt diese Erde und knetet daraus Körper. Und diese Körper, wenn man sich nur einfach die Namen anhört, diese Schalen, wenn sie sagen Teeschalen, sie hat dann gesagt aus Jux, ich will gar nicht diese ganze Zeremonie oder so, ich sag einfach Spinatschalen. Die haben einen Fuß und die haben einen Bauch und Vasen haben einen Hals. Und man dreht diese Körper, also während sie an diesem, dreht sie das und bildet Körper daraus. Und dieses Gefühl haben sie wirklich, wenn sie in dieser Ausstellung stehen, die wunderschön gemacht ist. Sie ist im Folkwang im Gartensaal. Im Grunde genommen ist das nur ein Durchgang. Rechts Gläser, links Glas, dann gucken sie auf so ein bisschen Grün, da ist ein Baum. Und dann gehen sie von einem Sammlungsteil zum anderen. Und dann sind da aber wunderschöne Regale gebaut mit Fächern, die ungleich groß sind. Und dann hat sie ihre Schalen da reingetan, die alle auch völlig voneinander verschieden sind. Dann hat sie die auf den Boden getan und dann gucken sie von oben in diese Schüsseln rein oder Bohlenformen, richtig? Und dann sehen sie manche Eiern von oben. Also keine ist wie die andere und das sind wirklich Unikate und das ist wohl auch das, was sie da antreibt. Jede Form, auch wenn sie sich immer wiederholt und noch eine Schale und noch eine Schale. Aber bei jeder Schale ist es wieder anders bei einer Porzellanmanufaktur oder bei einer Töpferei, wo man darauf Wert legt, nicht? Dass alles ordentlich ist. Das ist auch gegen das Bauhausprinzip. Und unter dem Bauhausnamen läuft das Ganze auch.
Und im Prospekt ist zu lesen, sie möchte einen persönlichen Blick auf die Entwicklung der Teeschale werfen. Aber wie viel Interpretationsspielraum gibt es denn da? Wie viel Interpretationsspielraum also kann eine Teeschale?
Das ist gut gemacht. Im Volkwang haben sie 7 Teeschalen, die aus der 16. bis 17. Jahrhundert sind. Und dann sehen sie, das sind eigentlich, das darf man nicht vergessen, dass das auch eine historische Geschichte ist. Die Japaner sind nach Korea gekommen, haben Korea überfallen und haben sich dann so ein paar Töpfer mitgenommen und haben daraus eigentlich ihre japanische Teezeremonie entwickelt. Und wenn Sie sich jetzt da diese Schalen angucken und dann gucken Sie da rein, diese Teeschale, und dann denken Sie, das sieht aus wie Pollock. Das sind so goldene Spritzer. Und dann sehen Sie, welche Bedeutung diese Schalen im Leben dieser Menschen hatten. Dann, wenn da so ein kleiner Sprung war, dann hat man das mit Gold geflickt und jetzt stehen die da und daneben stehen ihre. Und dann würde man sagen, sie verzichtet weitgehend auf Ornamente. Manchmal haben sie so einen Pinsel, manche Schalen haben so Pickelchen, das liegt dann aber am Brennen. Oder manche haben so Schuppen, so silbrige Schuppen. Da könnten sie, also, ne, sie, und was sie möchten das anfassen. Das dürfen sie im Museum nicht. Ich durfte das schon. Das ist das Entscheidende, dieses Haptische, dass sie von rechts und links mit den Händen diese Schale in der Hand haben. Und dann spüren sie, was eigentlich da für eine Kraft hintersteckt und auch für einen Glauben an Schönheit der Form.
Nicht anfassen, nicht draus trinken, aber ansehen genügt schon, wenn ich sie so höre. Christiane Vielhaber, Körper zu Körper heißt eine neue Ausstellung im Museum Volkwang in Essen. Vielen Dank. Es war einmal ein hochfliegendes Wort und legte einen ähnlichen Sturz hin wie einst Ikarus. Freiheit. Welche Kraft hatte es bei Goethe, bei Schiller, bei Lessing, Büchner oder Heine? Und jetzt sagt man Freiheit und meint Egoismus, nennt sich freiheitlich und agiert korrupt. Was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen? Und wie geht es jetzt weiter mit der Freiheit? Florian Werner hat sich Gedanken gemacht.
Es entbehrt nicht der Ironie, dass die derzeit bekanntesten österreichischen Filmstars, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, ausgerechnet Mitglieder einer Partei sind, die das Wort freiheitlich im Namen führt. Schließlich schwadronierten die beiden unter Einfluss von Wodka Red Bull und Machtgeilheit und verhohlen über die Aussetzung der freiheitlich-demokratischen Ordnung. Allerdings sind sie damit beileibe nicht allein. Die AfD plakatiert sich derzeit mit dem Slogan »Freiheit statt Brüssel« durch den Europawahlkampf und Anhänger der rechtsextremen identitären Bewegung stimmen bei Kundgebungen bevorzugt das Volkslied »Die Gedanken sind frei« an. Ausgerechnet jene Politiker und Gruppierungen, die mit illiberalem Gedankengut flirten, so scheint es, schreien am lautesten nach der Freiheit. Ein Paradox? Nun, nicht wenn man die Freiheit beim Wort nimmt. Sprachgeschichtlich geht der Begriff frei auf die indogermanische Wurzel peri zurück, die so viel wie nahe, bei oder eigen bedeutet. Der Begriff der Freiheit war demnach ursprünglich eng mit dem Begriff des Eigentums verknüpft. Der freie Mensch war Herr über sein Leben, sein Land, sein Hab und Gut. Er konnte, so der Staatsrechtler John Locke, über seinen Besitz und seine Person verfügen, ohne von dem Willen eines anderen abhängig zu sein. Dies ist der Grundgedanke des Liberalismus. Aber, liebe Freiheitskämpfer, diese Bestimmung ist nun auch schon stattliche 330 Jahre alt und seither aus gutem Grund vielfach ergänzt worden. Schließlich ist der freie Mensch nicht allein auf der Welt, sondern von Milliarden anderer Individuen umgeben, die verständlicherweise ebenfalls auf ihre Freiheitsrechte pochen. Freiheit gilt daher niemals uneingeschränkt. Sie stößt stets dort an ihre Grenzen, wo sie das Leben, die Rechte, das Wohlbefinden der Mitmenschen beeinträchtigt. Wer ohne Rücksicht auf andere den Besitz seiner Partei, seiner Wähler, seines Klüngels oder seiner Kleingartenkolonie zu mehren versucht, der handelt nicht liberal, sondern egoistisch. Dies gilt umso mehr in einer globalisierten Welt, in der man mal kurz zum Surfen nach Sri Lanka oder zum Geschäftsbesäufnis nach Ibiza fliegt. Je mehr Freiheiten wir uns nehmen, desto größer ist auch die Zahl derjenigen, die davon berührt sind und deren Freiheitsrechte wir daher mitdenken müssen. Ein Kennzeichen des wahren Liberalismus, so die Philosophin Judith Schklar, sei es daher, kosmopolitisch zu sein und die Verletzung von Leben und Freiheit der Mitglieder jedweder Rasse oder Gruppe überall auf der Erde zu seiner ureigenen Angelegenheit zu erheben. Ganz konkret, Freiheit ist eben nicht nur Freiheit von Flüchtlingen, sondern auch die Freiheit der Geflüchteten. Liberalismus beinhaltet nicht nur das Recht auf uneingeschränkten Konsum, sondern auch die Rechte kommender Generationen, die mit den Folgen dieses Verhaltens leben müssen. Dies ist das eigentliche Paradox. Wer sich freiheitlich nennt oder nach Freiheit schreit, der muss sich auch hin und wieder beschränken.
Meint Florian Werner, und seine Nachdenkerei können Sie noch einmal nachlesen und nachhören im Internet auf dlf.de oder in unserer App DLF Audiothek. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Er galt als einer der weltweit führenden Kirchenrechtler, der Münchner Rechtslehrer Peter Landau. Faszinierend waren aber auch seine Forschungen zum Sachsenspiegel-Autor Eike von Repko. Der Sachsenspiegel aus dem frühen 13. Jahrhundert gilt als das erste und bedeutendste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters. Jeder Historiker und Jurastudent kennt es oder sollte es kennen. Peter Landau wies nach, dass der Sachsenspiegel im Zisterzienserkloster Altzella im sächsischen Nossen niedergeschrieben wurde. Infames Handeln, Patronatsrecht, Rechtsgeschichte und Staatsphilosophie sowie das Schicksal verfolgter jüdischer Juristen waren seine Felder. Daneben war der ehemalige Regensburger und Münchner Professor als SPD-Mitglied lange Zeit in der Bundesschiedskommission der Partei. Bis ins hohe Alter hat er sich pointiert geäußert. Er war gegen die Kreuzeraufhängeraktion des Freistaats Bayern und forderte im Kirchenrecht bei sexuellem Missbrauch die sofortige Exkommunikation. Durch einen einfachen Paragraphen, Landaus Vorschlag fürs kirchliche Gesetzbuch, wer einen Minderjährigen durch ein Sittlichkeitsverbrechen verletzt, unterliegt der mit der Tat bereits eingetretenen Exkommunikation. Gestern ist Peter Landau im Alter von 84 Jahren gestorben, wie die Monumenta Germania Historica meldete. Dort war er fast 30 Jahre lang Zentraldirektionsmitglied und wurde auch mit der Freier vom Stein-Medaille ausgezeichnet. Umsonst reinkommen ins Humboldt-Forum? Das wird nun, anders als versprochen, doch nicht komplett umgesetzt. Berlin will für seinen Teil des Ausstellungskomplexes nicht auf einen Ticketverkauf verzichten. Laut Kulturverwaltung ließe sich die Finanzierung nur auf Kosten von Kinder- und Jugendtheatern, den Aktivitäten der freien Szene oder der Bezirkskultur stemmen. Das sagte Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Der Bund dagegen will weiter 3 Jahre lang freien Eintritt ins Berliner Schloss garantieren. Das sogenannte Judensau-Relief an der Wittenberger Stadtkirche darf bleiben. Das urteilte das Landgericht Dessau-Roßlau. Abgewiesen hat es damit die Klage eines Mitglieds der jüdischen Gemeinde zu Berlin auf Beseitigung der Spottplastik. Der Kläger hatte wegen Beleidigung geklagt. Laut Richter sei das mittelalterliche Relief Teil eines historischen Baudenkmals. Die heutige evangelische Gemeinde habe es weder hergestellt noch aufgehängt. Das Sandsteinrelief an der Predigtkirche des Reformators Martin Luther zeigt unter anderem einen Rabbiner, der unter den Ringelschwanz eines Schweins lugt. Weitere Figuren strecken sich nach den Zitzen. Juden gilt das Schwein als unrein. Unterhalb der Darstellung erinnert bereits seit 1988 ein im Boden eingelassenes Mahnmal Besucher an die unselige Tradition des Antisemitismus. Eine Berufung gegen das Urteil ist möglich. Statt 15 Zivilverfahren wegen sexueller Belästigungen wird es wohl einen großen Vergleich geben. Filmmogul Harvey Weinstein und die Klägerinnen haben sich nach Anwaltsangaben auf eine Gesamtsumme von 44 Millionen US-Dollar geeinigt. Ein in New York laufendes Strafverfahren wegen Vergewaltigung bleibt davon unberührt. An Weinstein entzündete sich die MeToo-Debatte. Er bestreitet nicht einvernehmlichen Sex. Und der Ravensburger Verlag hat eine Neuverfilmung des Jugendromans Als Hitler das rosa Kaninchen stahl von Judith Kerr angekündigt. Sie verstarb, wie bei uns gestern berichtet, am Mittwoch in London. Die Zeichnerin und Autorin Judith Kerr arbeitete jahrelang mit dem Ravensburger Verlag zusammen und eine Regisseurin Caroline Link ist vorgesehen für diese Neuverfilmung.
Und das war Kultur heute. Um den angekündigten Rücktritt von Theresa May geht es gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Das war Kultur heute. Mein Name ist Mascha Drost. Ich wünsche noch einen schönen Abend.